Herzlich willkommen bei Einfach Erfolgreich. Dies ist der Podcast mit Inspiration, ungewöhnlichen Perspektiven auf Alltägliches und gelungenen Gesprächen mit einfach erfolgreichen Menschen. Ziel ist es, Ideen zu sammeln und zu entdecken, wie auch dein Leben immer einfacher, immer noch erfolgreicher sein kann. Willkommen zurück hier im Einfach-Erfolgreich-Podcast und willkommen, Franziska Zimmermann.
Ja, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
Genau, schön, dass du da bist. Franziska, die meisten Menschen werden dich nicht kennen. Ich versuche mal, so etwas Ähnliches wie eine Vorstellung zu machen, damit wir so einen ersten Eindruck von dir bekommen und der sich dann natürlich im Laufe des Gesprächs weiter und weiter verfestigen wird. Du bist selbstständige Wirtschafts- und Eventmoderatorin, bist auch tätig als Speakerin und man kennt dich auch als Werbegesicht. Und das Erste, was mich interessiert, ist eine Wirtschafts- und Eventmoderatorin. Was ist denn das eigentlich?
Ja, ich sage das immer gerne dazu. Ich könnte jetzt auch einfach nur sagen, ich bin Moderatorin. Aber die meisten Menschen, habe ich gemerkt, denken, wenn man den Begriff Moderatorin sagt, ja, das ist irgendwie TV-Moderatorin. Ja, ich mache TV. Das ist so das Klassische, was einem als Erstes einfällt, irgendwie bei Moderatorin. Und genau das mache ich eben nicht, sondern mein Fokus ist eben Wirtschafts- und Eventmoderation. Das heißt, ich bin auf Kongressen unterwegs, auf Events, auf auch Gala-Veranstaltungen, teilweise auch Firmenveranstaltungen, wenn es irgendwo eine interne Firmenveranstaltung, eine Jahresauftaktveranstaltung gibt, Startup-Summits, Kongresse, solche Themen, die ich moderiere. Also deswegen erkennt man mich auch nicht im Supermarkt, weil ich eben nicht bekannt bin. Und das ist auch ganz gut so. Oder nicht in dem Sinne bekannt durch Fernsehen und durch TV, sondern ja einfach solche Veranstaltungen im Wirtschafts- und Eventbereich.
Dann gehen wir gleich mit Sicherheit noch ein bisschen mehr drauf ein. Ich bin jetzt erstmal froh, dass ich meinen Job heute behalten darf. Also als Host vom Podcast bin ich ja auch ein bisschen in der Moderatorenrolle und habe verstanden, heute ist es okay, dass ich dir die Fragen stelle. Ein bisschen auch die Plattform bereite, dass wir ein bisschen mehr darüber erfahren. Du bist ja, glaube ich, schon einige Zeit selbstständig jetzt als Unternehmerin in unterschiedlichen, Werbegesicht heißt das einfach. Ist das okay, wenn ich das Modeling nenne oder ist das überhaupt gar nicht mehr?
Das ist schon richtig so. Also ich habe tatsächlich angefangen mit 16 mit dem Modeln. Der Klassiker, ne, wirklich. Also im Fitnessstudio angesprochen, damals vom Mann einer Agenturchefin, ob ich da irgendwie Lust drauf hätte. Und dann habe ich angefangen, das war damals eher noch so als Hobby, habe dann viele so Modenschauen erstmal gemacht in Einkaufszentren, wo wir auch uns wöchentlich wirklich getroffen haben und Choreografien einstudiert. Also es war wirklich wie so eine kleine Truppe. Wir kannten uns dann alle untereinander, da sind Freundschaften draus entstanden. So ging das los mit dem Modeln.
Cool. Und im Fitnessstudio, da kommen wir, ja, komisch. Ja. Okay. Und hast ja lange genug auch, ich würde mal sagen, Ich meine das ganz liebenswert, aber hast ja lange Zeit auch einen echten Job gehabt. Also nicht nur für dein Lächeln. Ich sage ja immer, ich werde bezahlt fürs Lächeln und Kaffee trinken und dafür, dass ich der Welt erkläre, wie sie funktioniert. Und bei Modeling ist das ja auch ein bisschen mit dem Lächeln. Kaffee trinken weiß ich nicht so. Mhm. Aber hast ja auch einen echten Job gemacht, warst da erfolgreich unterwegs. Da möchte ich gleich noch tiefer einsprechen, aber weil es mich jetzt gerade interessiert, beim Modeln, das ist ja auch ein bisschen so, manchmal wie so eine Maske aufsetzen, eine Rolle vielleicht spielen, je nachdem, was der Auftraggeber haben möchte. Welche Rollen spielst du denn da besonders gerne? Gibt es da irgendwas?
Am liebsten bin ich eigentlich ich selbst, nämlich ganz natürlich und mit meinem Lachen. Dafür buchen mich tatsächlich auch die meisten Kunden. Jetzt hatte ich ja schon angefangen zu erzählen, damals ging es los mit eben diesen Modenschauen. Heute mache ich viel mehr Werbung. Also man nennt es auch Commercial Model. Das sind quasi nicht die Fashion Models, die jetzt irgendwie 1,80 lang groß sind und schlank und High Fashion Modenschauen laufen. Das bin ich eher nicht, sondern mich bucht man, wenn man so die Frau von nebenan haben will, die Mutter, die Büroangestellte, die einfach, wo sich Menschen drin wiederfinden, ach, das könnte auch ich sein, ja, man einfach eine Familie darstellt. Also ich habe dann beispielsweise schon für große Banken, Automobilhersteller gearbeitet, für Möbelhersteller, Bauhaus und solche Themen, wo du wirklich ja, die ganz normale Frau bist und deswegen muss ich oft mich gar nicht so verstellen, sondern einfach ich selbst sein, mich da reinversetzen, okay, heute liege ich hier im Liegestuhl, heute liege ich hier auf dem wunderschönen See, ganz entspannt hatte ich auch schon für eine große Bank, wo ich dann entspannt auf dem Boot lag und dann ging es darum, wie sie entspannt ihre Geldanlage meistern, also auch solche Kampagnen habe ich schon gemacht und das ist eigentlich das Schöne am Modeln, dass man dass ich jetzt nicht so arg mich verstellen muss, aber natürlich auch fragst du, was der Kunde möchte, du versuchst dich da reinzusetzen und das dann natürlich auch rüberzubringen, ja.
Ja, und das ist ja schön, das ist ja fast noch besser, als fürs Lächeln und Kaffee trinken bezahlt zu werden, einfach für dafür, dass du bist und im Liegestuhl sitzt, auch spannend. Und es ist ja, also wahrscheinlich würdest du gar nicht gebucht werden, wenn du nicht die richtige Person bist, ne? Also das ist bei mir als Trainer, als Coach, das kommt ja auch sehr stark, ich nenne das den Nasenfaktor drauf an, also wenn da die zwischenmenschlichen Wellen einfach irgendwie missgestimmt schwingen, wird das nichts werden, das darf ein Vertrauensverhältnis, wenn dein Gesicht oder deine Art nicht zur anvisierten Botschaft passt, würdest du ja wahrscheinlich gar nicht in eine engere Auswahl kommen und auch das ist ja schon mal eine schöne Erkenntnis. Wenn es passt, dann ist es auch einfach. Wir wollen ja irgendwie drauf hinauskommen, wie das mit dem Erfolg so geht und wie es möglichst einfach geht und sich dann auch gut anfühlt. Gab es denn mal so eine Situation, wo du gesagt hast, nee, mache ich überhaupt gar nicht, also die Rolle ist nicht meine, die passt?
Ja, das gibt es regelmäßig mal. Du bekommst ja oft die Anfragen, manchmal musst du auch ein E-Casting drehen und dann bekommst du schon genau die Storyline für den TV-Spot beispielsweise, wie das sein soll. Und ich habe da auch schon welche, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte auch schon eine Anfrage für Kondome, sondern habe ich dann gesagt, also auf wirklich hochwertig gedreht, jetzt nicht irgendwie billig oder so, ne? Oder auch für eine Beauty-Marke, die ich mir dann aber angeguckt habe und wo ich einfach dachte, naja, die Inhaberin dieser Beauty-Marke ist selbst total gebotoxt und verkauft dann irgendwie Cremes, die angeblich nicht verjüngern sollen, wo ich sage, da stehe ich einfach nicht dahinter. Also sowas, dafür werbe ich dann nicht. Und da verdiene ich in dem Falle lieber das Geld nicht, aber mir ist dann wichtig, dass ich authentisch bin und da nicht mich für irgendeinen, in Anführungsstrichen, Scheiß verkaufe, ja.
Ja, und passt ja zu dem, was du gerade eben gesagt hast, dass dir Authentizität wichtig ist und dass du auch den Eindruck hast, dass genau das gut ankommt und dass du dann eben über die Branchen, was hast du gesagt, Bank, Möbel, Auto ist ja schon irgendwie eine breite Spreizung, dass du dann eben dadurch, als die Frau von nebenan, hast du, glaube ich, gesagt, dann wiederum weißt, wofür du stehen möchtest. Und wenn du das dann auch lebst in deinem Unternehmerdasein, ist ja dann auch nur richtig und gut, ne?
Ja.
Okay, dann würde ich mal sagen, wir sprechen ja gleich wahrscheinlich noch mehr übers Sprechen, also Moderation, das Speaking. Und bevor wir dazu kommen, lass uns doch einmal drüber sprechen, was meinst du eigentlich? Also wenn ich dich fragen würde, Franziska, warum bist du einfach erfolgreich? Was würdest du dann antworten können?
Ja. Ich finde dieses einfach erfolgreich schon, hat eine gewisse Zweideutigkeit. Also wenn ich sage, ich bin einfach erfolgreich, ja, weil ich einfach Erfolg habe. Es ging bisher in meinem Leben, würde ich sagen, die Karriereleiter immer recht steil bergauf. Dann würde ich sagen, ich habe einfach Erfolg. Ja, das stimmt. Es ist so, wenn du aber sagst, wie bist du denn einfach erfolgreich? Ja, also wie geht es, einfach Erfolg zu haben? Dann würde ich sagen, das geht eigentlich nicht. Oder du musst ganz viel Glück haben, weil du musst schon investieren investieren, damit du Erfolg hast. Also mit ganz viel Fleiß und Mut und auch Widerstandsfähigkeit und Durchhaltevermögen. Sonst wirst du nicht einfach erfolgreich, ja.
Ja, oder findest Wege geschickt, mit dem Gegenwind, der manchmal auch ins Gesicht bläst, umzugehen, dass du den mit einem Lachen aushältst. Genau, und da haben wir ja alle unseren eigenen Weg. Also ich glaube, dieses Wort, ne, Erfolg ist das, was erfolgt, das ist schon richtig. Damit was erfolgen kann, darfst du vorher was tun und wie leicht oder einfach sich das anfühlt. Genau darum geht es ja hier bei diesem kleinen Reiseprojekt, wo ich mich als Reiseleiter sehe und eben ganz viele Menschen mal frage, wie geht's denn bei dir? Und du hast ja was erlebt, ne? Vielleicht kommen wir mal dazu. Du hast ja, bevor du das jetzt, das, was du jetzt tust, kannst du ja tun, weil du Erfahrungen gesammelt hast. Nimm uns doch mal einen kurzen Moment mit. Also von heute betrachtet ist es ja leichter, oder mutmaßlich leichter zurückzuschauen und einen roten Faden reininterpretieren. Wenn du damals in die Zukunft geschaut hättest, hättest du wahrscheinlich gar nicht gewusst, was da noch so kommt. Aber was würdest du denn sagen, wenn du heute zurückschaust, was dich hierhin gebracht hat, was ist der rote Faden? Also wofür stehst du?
Also mein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht, ist so ein bisschen, also das eine, ne, als Model angefangen haben zu arbeiten, auf der Bühne vor der Kamera zu stehen, das war die eine Schiene, die schon immer so ein bisschen in mir war, also so das kleine, ich würde jetzt mal sagen Rampensau gehen, das hatte ich schon als Kind, also wenn wir irgendwo spazieren waren und da war im Wald so eine kleine Waldbühne, dann war ich schon die, die da drauf ist und irgendwie völlig schief, also singen kann ich nicht, aber ich habe gesungen, ja. So ein bisschen, das war schon immer irgendwie in mir. Gleichzeitig war ich aber auch als Kind oder als Teenie noch relativ schüchtern, wenn es darum ging, so, du bist jetzt neu irgendwie im Handballverein, um sich zu connecten und oh Gott, wie gehe ich auf die Leute zu? Also das war so das andere Thema noch, was mir nicht einfach fiel von Anfang an, wo ich auch viel dazugelernt habe. Über die Jahre, also damals, wenn mir damals jemand gesagt hätte, ich bin heute Moderatorin und Speakerin, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Das hat mir, oh Gott, das soll man andere machen, da hätte ich viel zu viel Angst vor, ja.
Was war denn da der Switch? Weil es ist jetzt gerade spannend. Was war denn da der Switch, dass du sagst, damals, oh, auf gar keinen Fall, die Menschen, die dich jetzt nur hören können, die dich nicht sehen können. Du hast gerade so eine Gestik mit dem Kopf gemacht. Ich versuche es jetzt mal mit dem Mikrofon nachzumachen. Die Augen gehen auf, während du zurückgegangen bist. Und der Kopf ist gefühlt einen halben Meter zurückgegangen. Was war denn da der Switch, dass du jetzt sagst, okay, ich weiß nicht, wie leicht es dir fällt oder nicht. Und du machst es ja und hast ja offensichtlich auch gewisse Resultate, die du vorweisen kannst. Was war da der Switch im Kopf?
Also ich glaube, das ist nicht so dieser eine Moment. Da muss man vielleicht meinen Lebenslauf noch ein bisschen verstehen. Also vielleicht erzähle ich das noch mal kurz. Also ich habe klassisch Abitur gemacht. Ich war immer so ein kleiner Streber. Ich habe Einzelabitur gemacht und danach habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht zur internationalen Touristikassistentin. Das konntest du nur mit Abi machen. Weil ich gesagt habe, ich will ja irgendwie so rein BWL zu studieren, ist mir zu trocken. Und ich war schon immer jemand, der reisen mochte, andere Kulturen, andere Sprachen. Habe das gemacht, habe dann Work and Travel in Australien danach erstmal gemacht, ein halbes Jahr. Also meine Mutter sagte mir, das hat mich auch schon extrem weitergebracht. Danach war ich nicht mehr dieses kleine, schüchterne Mädchen, weil ich, ja.
Wie alt warst du da etwa?
Ich bin am letzten Schultag 18 geworden. Also Abi habe ich eigentlich noch mit 17 gemacht. Danach die Ausbildung und Australien musste, ja, Anfang 20 war ich da.
Okay, ja. Und das, da reist ja als Person reist ja dann so langsam als Persönlichkeit und wenn du da mal wirklich im Ausland auf eigene Beine stehst, das glaube ich, dass du da als komplett anderer Mensch zurückgekommen bist. Ja, cool, spannend. Und
da habe ich eben, also viele machen ja, wenn sie Work and Travel machen, so dieses klassische auf einer Baumwollfarm irgendwie Baumwolle pflücken oder Mangos oder was weiß ich. Und ich habe aber was anderes gemacht, nämlich auch Sales. Also dieses Thema Sales zieht sich halt auch 20 Jahre durch mein CV. Ich habe grünen Strom an Haustüren verkauft.
Jetzt wollen wir gar nicht wissen, wie alt du bist, aber vor einiger Zeit dann schon? Hast du schon grünen Strom?
Habe ich schon die Energiewende in Australien sozusagen mitbegleitet.
Und wirklich door to door, also hier das Klinkenputzen im besten Sinne.
Ja, und also ich war damals auch so, also ich habe mich da irgendwie auf verschiedene Stellen beworben, habe mich dann in dieser Marketingagentur vorgestellt und dann sagten die, naja, es ist jetzt halt so, grünen Strom verkaufen von door to door. Und ich so, okay, aber wie soll das gehen? Also in Deutschland, du kommst halt so als Deutsche dahin. Du denkst dir so, also wenn hier irgendjemand an der Tür klingelt, der will dir was verkaufen, dann schlagen die doch die Tür zu. Also, ne? Ja. So. Und dann haben die gesagt, ja komm, jetzt kommst mal einen Tag mit. Sie haben mich dann, da gab es auch ein paar andere Deutsche, also wir waren ein buntes Team, da waren welche aus Deutschland, welche aus Irland, von überall auf der Welt da. Und sie haben mich dann mit den anderen Deutschen zusammen die erste Tour losgeschickt und ich stand dann da selbst mit offenem Mund da, weil ich nicht glauben konnte, wie einfach das ging. Also die Australier sind halt an sich ein bisschen, ne? Die sind halt mehr easygoing, die machen dann die Tür auf und dann sagst du, hey, I'm Francie from Integral Energy and have you heard about our new green energy? Ja. Und dann waren die so, ja, cool.
Lass mich ja einmal.
Total einfach. Ich habe dann gesehen, wie das funktioniert hat. Und dann habe ich das angefangen und war dann da der beste Sales Rep, so hieß es, nach einem halben Jahr. Und habe mir da irgendwie all mein Geld verdient, was ich dann auf Reisen in Australien rausgehauen habe. Also das war cool. Auch eine coole Erfahrung.
Ich würde hier gerne einmal kurz einhaken, weil da, glaube ich, schon ein ganz großartiges Learning drin ist. Ne? Kennen wir uns jetzt nicht aus dem Diamanttraining, aber im Diamanttraining, die Teilnehmer werden sich erinnern, Vorstellungen bestimmen unser Verhalten. Du bist mit einer Vorstellung rangegangen, ganz schwierig. Und hast dann festgestellt, okay, die Vorstellung war nur eine Vorstellung. Hast dann festgestellt, die Erfahrung gesammelt, also hast was getan, ein Feedback bekommen, die Erfahrung gesammelt, ist ganz einfach. Und warst dann mit dem, in Deutschland wird es so nicht funktionieren, bist du dann auf Platz 1 da im Sales, im Door-to-Door-Vertrieb als, ja, damals noch relativ junge, ne, gerade frisch Abitur-Ausbildung absolvierte. Ja, cool. Glückwunsch.
Einfacher als gedacht, da war ich dann wirklich einfach erfolgreich.
Und du hast ja was dafür getan. Also über den Schatten musst du ja auch erstmal springen. Also ich kenne genug Leute, die gesagt hätten, door to door, ich auf keinen Fall, nur noch nicht mal den ersten Tag mitgemacht hätten. Also von daher, cool.
Ja, genau.
Und wie ging es dann weiter?
Dann kam ich zurück aus Australien. Tatsächlich eher, ich habe nach einem halben Jahr abgebrochen, weil das ist... auch lustige Geschichte. Kurz vorher meinen damaligen Freund kennengelernt. Groß, frisch, verliebt, rosa-rote Brille. Ich zu meinen Eltern, ich breche alles ab. Ich gehe nicht nach Australien. Und sie dann schon so, nein, Kind, das kannst du doch nicht machen. Jetzt so, also mich dann überredet, doch hinzugehen. Und dann haben wir irgendwie den Deal gefunden. Ja, mein Freund kommt mich dann besuchen. War er dann tatsächlich auch einmal. Und dann hatten wir den Deal, ich komme nach einem halben Jahr zurück. Mit großer Sehnsucht und frisch verliebt. Und dann erste gemeinsame Wohnung. Also ich war dann nur ein halbes Jahr statt ein Jahr in Australien. Aber das war letztlich wahrscheinlich auch alles Schicksal, weil ich habe dann eine Bewerbung geschrieben und habe dann angefangen, bei einem kleinen Reiseveranstalter zu arbeiten. Das waren so Fahrrad- und Wanderreisen und auch Gruppenreisen und Kulturreisen für kleine Gruppen aus dem Ausland, die ich dann dort organisiert habe. Und da habe ich dann mein Fernstudium nebenbei angefangen, noch zur Tourismusfachwirtin. Genau.
Und weshalb dann, hast du das angefangen?
Ja, mein Plan war immer zu studieren. Also ich hatte ein recht gutes Abi und habe damals eigentlich... Also diese Ausbildung, die ich gemacht habe zur Touristikassistentin, die hatten damals eine Kooperation mit der Uni St. Gallen, wo man ins dritte Studienjahr einsteigen konnte zum Tourismusstudium. Und das war der ursprüngliche Plan. Und dann kam es aber so, dass ich dann aus Australien zurück und den ersten Freund und dann angefangen hatte zu arbeiten. Und dann war es irgendwie, dann warst du so in deinem Leben und hattest dann plötzlich den Partner und dann war es eben nicht mehr St. Gallen, sondern dann habe ich gesagt, ja, und jetzt ist es schon irgendwie cool, sein eigenes Geld zu verdienen. Und dann ist es nur in Anführungsstrichen ein Fernstudium geworden. Für das ich dann aber auch mit Vollzeitjob jedes Wochenende da saß und mir den Stoff drauf geschafft habe und das halt in einer kürzeren Zeitspanne auch gemacht und geschafft habe, als es eigentlich vorgesehen ist für so ein Fernstudium, damit ich halt schnell damit durch bin. Und mit dem Fernstudium in der Tasche bin ich danach in die Fünf-Sterne-Hotellerie und habe als Bankett- und Eventmanagerin gearbeitet. Das war dann auch ganz spannend, so als nächster Step. Und ja.
Und klingt ja mal wieder so, ne? Wenn du Gott zum Lachen bringen möchtest, gibt es diesen schönen Spruch, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Ja. Ich habe schon die Idee, dass du heute manche Schritte anders bewertest als vor ein paar Jahren, doch. Und klingt ja so mit Bankett- und Eventbereich in der Hotellerie, dass du den Bereich aus heutiger Perspektive der anderen Seite dann schon mal kennengelernt hast, ne?
Ja, genau. Das war eigentlich wirklich ganz cool, weil für so eine Event-Organisation, also wir haben große Kongresse, wir haben sogar Hollywood-Filmproduktion bei uns im Haus gehabt, wir haben Hochzeiten, habe ich ganz viele organisiert und da muss ich sagen, da habe ich wirklich das Arbeiten gelernt, ne? Weil wenn du so eine Hochzeit oder eine große Tagung organisierst, dann kannst du halt nicht nach 12 Stunden verschwinden, wenn das noch nicht um ist, also da hast du teilweise 15, 16 Stunden gearbeitet. Ja. Zum Glück war es ein relativ großes Hotel, also ich... wenn es lang wurde, dann konnte ich da auch direkt schlafen, was länger gedauert hat, gab es dann Mitarbeiterzimmer. Und da habe ich natürlich auch nochmal Eventmanagement gelernt von der Seite, aber auch Verkaufen und ja, es war eine coole Zeit. Also ich glaube, da bin ich auch nochmal gewachsen, auf jeden Fall. Habe aber dann nach, ich glaube, so 2 Jahre ungefähr waren es, habe ich gesagt, naja, eigentlich arbeite ich hier immer, wenn andere Urlaub machen, also ganz viele Wochenende, Feiertage, lange Schichten und dafür, ehrlicherweise, bist du ziemlich schlecht bezahlt in der Hotellerie. Deswegen bin ich dann da raus.
Genau, und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob der Schritt dann schon kommt, aber du hast ja dann Sales ist ja das eine, Business Development auf einer anderen Ebene verwandt und doch irgendwie was anderes. Da hast du ja auch ordentlich dann noch was gemacht. Ne? Wie kam es denn dann dazu?
Also danach war so die Überlegung, okay, was kann ich, was habe ich bisher gemacht? Ich habe immer Dienstleistungsbranche, Kunde ist König, ich kann gut mit Menschen arbeiten und ich kann auch ganz gut verkaufen, weil da musste ich ja auch diese, also ich war direkt in der Vertriebsabteilung unter dem Vertriebsdirektor sozusagen im Hotel angesiedelt und wir mussten ja diese ganzen Tagungen und Veranstaltungen und sowas eben auch verkaufen, bevor wir sie dann durchführen als Eventmanager. Und dann habe ich gedacht, okay, wo kann das noch passen, in welcher Branche, was ist auch Dienstleistung, was hat auch mit Verkauf zu tun? Und dann bin ich auf die Personalberatung gekommen, habe mich in der Personalberatung beworben, das hat dann auch relativ schnell geklappt. Dann übrigens noch von Dresden nach Stuttgart gewechselt, der Liebe wegen, aber so kam ich nach Stuttgart und hier dann eben in der Personalberatung angefangen.
Es scheint so zu sein, als würde die Liebe eine große Rolle an bestimmten Punkten in deinem Leben zumindest gespielt haben.
Ja. Zufall, es ist nicht immer der gleiche Mann gewesen.
Genau, ich hör ja immer ein bisschen mit zu, die Geschichten finde ich spannend und manchmal gibt es ja ähnliche Dinge oder Muster, die in unterschiedlichen Kontexten ähnlich funktionieren. Mhm. Ich habe gehört, dass bei dir der Schmerz groß ist, groß war, in einem Hotel zu bestimmten Zeitpunkten zu arbeiten, wenn andere Urlaub machen und so weiter. Mhm. Dann auch die Bezahlung war jetzt nicht ganz optimal. Das sind ja bestimmte Schmerzpunkte, wo du vermutlich mal gedacht hast, wie kann ich von wegkommen? Hast dir dann nicht einfach den gleichen Schmerz woanders gesucht, also einen Wechsel in ein anderes Hotel gemacht, sondern hast kurz mal reflektiert. Ja. Was kann ich eigentlich gut? Und wo gibt es einen Markt für das, was ich gut kann? Und hast dir dann überlegt, wo du hinwollen würdest, basierend nicht nur auf einer Idee, sondern auch Fähigkeiten und Dingen, die dir liegen. Also das ist das, was manche Menschen anderen beraten würden in einer ähnlichen Situation. und von daher ein wichtiger Schritt, ne? Also dieser gedankliche Schritt davor, bevor du dann ins Tun gekommen bist, damit es dann eben zu einem Ergebnis kommt. Mhm. Wo passt das? Personalberatung, hast du gesagt. Das ist ja auch Verkaufen auf so vielen Ebenen, ne?
Das kommt drauf an. Es gibt, das ist manchmal ein bisschen unterschiedlich strukturiert. Es gibt Personalberatungen, die haben das getrennt nach sozusagen den Verkäufern oder die Key Account Management machen und die Aufträge akquirieren und den reinen Recruitern, die dann halt die Bewerbungsgespräche führen und die Stellen besetzen. In meinem Fall war das so, dass es alles in einer Person war und das war auch das Spannende daran und das hat mich auch nochmal, du hattest ja am Anfang gefragt, was hat dich weitergebracht in deiner Karriere, das hat mich mega weitergebracht. Hardcore-Vertrieb, ich musste mir diese Aufträge oder diese Stellen, die ich dann letztendlich besetze, musste ich mir selbst akquirieren, viel mit Geldakquise und so weiter und dann habe ich sie aber auch selber besetzt, also ich habe dann
Und das Stellen besetzen ist ja im Grunde auch ein Verkauf. Ne? Du verkaufst Positionen an Menschen oder Menschen an Positionen. Das klingt komisch, wenn man es so sagt, aber am Ende des Tages ist es ja so. Ne? Du preist gewisse Vorzüge an, sowohl bei der Person als auch bei dem Unternehmen, bei dem Job. Und ist doch schön, wenn du da für das Gesamtprodukt sozusagen, für die Gesamtdienstleistung verantwortlich bist. Also kann schön sein. Auf der anderen Seite gibt es halt auch niemanden, wo du mit dem schwarzen Peter den abschieben kannst, ne, mit dem Finger drauf zeigen kannst, der ist aber schuld. Also stelle ich mir auch super spannend vor und bisweilen herausfordernd. Und 2,5 Jahre ist ja, also das schaffen viele nicht, die ich so kenne, die dann in...
Das ist tatsächlich so, also es gibt da einen sehr großen, oder damals war es so, sehr großen Personalumschlag, sage ich jetzt mal, sehr hohe Fluktuation in der Personalberatung, weil es ist ein hartes Geschäft, es ist sehr KPI-getrieben. Wenn du deine Umsätze nicht schaffst, dann bist du halt weg. Und ich sage mal so, ich habe sie relativ gut geschafft und bin da sehr schnell aufgestiegen vom Consultant zum Senior Consultant und dann zum Associate in 2,5 Jahren, weil das auch wieder was, wenn du fragst nach meinem Erfolgsrezept, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, ich bin ein mega ehrgeiziger Mensch, also die haben mich damals ins Finance-Team gesteckt, also ne, die hatten verschiedene Teams, also das ist ja immer nach Fachbereich, für welche Stellen rekrutierst du jetzt oder welche Stellen besetzt du und sie hatten halt gerade eine Position im Bereich Finance und Accounting frei. Also im Prinzip habe ich dann Fach- und Führungskräfte in diesem Bereich vermittelt. Und das war, muss ich zugeben, ganz am Anfang so sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Weil klar hatte ich ein bisschen diese Finance- und Accounting-Themen auch in meinem Studium. Das war ja Tourismus auch mit Schwerpunkt BWL. Aber es waren dann einfach erstmal ganz viele neue Themen. Und da habe ich mir halt am Wochenende ganz viel Wissen drauf geschafft und Wikipedia-Artikel gelesen. Und wenn ich die Sachen nicht verstanden habe, sodass ich dann relativ schnell da reingekommen bin, damit ich irgendwann wusste, von was ich spreche. Ja.
Sehr, sehr cool. An der Stelle nochmal kurz einhaken. Auch das ist quasi wieder Modellantwort. Erstmal anfangen und völlige Ahnungslosigkeit, da sprechen wir relativ schnell über den Wirken-Teil. Ich mag dieses Wortspiel mit, ne, einfach Erfolg geht das ein, aber wirksame Kommunikation ist so ein bisschen mein Steckenpferd, da steckt das Wir drin, als es geht nur gemeinsam, aber eben auch wirksam im Sinne von am Ende kommt was raus oder eben auch erstmal nur auf die reine Wirkung abzielen. Bei völliger Ahnungslosigkeit habe ich trotzdem Methoden an der Hand, wie ich selbstsicher oder zumindest sicher genug wirke, dass ich schon mal loslegen kann. Und dann kommt natürlich der Teil dranbleiben dran. Ne? Also schön, dass das geht. Nur auf Dauer würde ich mich nicht damit zufrieden geben, du dich offensichtlich auch nicht bei deinem Ehrgeiz, als komplette Luftnummer durch die Gegend zu rennen. Ja. Nur wenn du dann nach und nach dir die echte Erfahrung, die echte Expertise drauf schaffst, hast du ja schon einen Bereich, wo du vorher das gemacht hast, das Gehen. Also erstmal loslegen, erstmal losgehen, die Erfahrung sammeln, den Mut haben. Blamiere dich täglich ist da so ein Stichwort, was mir in den Sinn kommt und Erfahrung sammeln und dabei einfach sowohl beim Auftreten besser werden, als auch in der Materie, in der Sache. Am Ende des Tages hilft uns das ja, glaube ich, allen ein bisschen mehr Sicherheit in uns drin zu spüren und dann eben auch auszustrahlen. Und sehr, sehr cool. Also das waren ja mindestens zwei nennenswerte Sprünge in 2,5 Jahren dann.
Ja, das war
und auch da wieder.
Er war wirklich, also man muss sich das so vorstellen, ich sag mal so ein bisschen Wolf of Wall Street mäßig, weil Großraumbüro, dann war es wirklich so work hard, party hard, du saßt da irgendwie 10-12 Stunden mit den Leuten zusammen, ja, bist regelmäßig Donnerstagabend dann irgendwie feiern gegangen, manche haben gleich im Büro übernachtet und dann Freitagmorgens die ersten Gespräche gleich wieder noch ein bisschen müde gemacht, aber das war eine coole Zeit, weil du hast, ich habe auch heute noch eine meiner besten Freundinnen, die habe ich in der Zeit kennengelernt, weil wir da zusammen durch dick und dünn gegangen sind, durch die harte Vertriebsschule.
Genau, und sowas schmiedet zusammen. Ne? Hatte die auch diese Glocke? Ich habe ja gedacht, das ist eine Kiste aus.
Ja, die hatten.
Ja, dann erzähl du es.
Ja, also es war wirklich so, das ganze Großraumbüro, du hast auch in diesem Büro natürlich telefoniert, musstest deine Calls machen. Und manche Leute haben auch echt, also wenn relativ viele Leute gleichzeitig telefoniert haben, dann haben die manchmal gefragt, wo sind sie denn gerade? Sind sie auf dem Bahnhof? Und wenn jemand einen Kandidaten vermittelt hatte, hing tatsächlich diese Glocke in dem Großraumbüro und der ging dann, aber ohne Rücksicht darauf, ob jemand auch gerade telefoniert, ging der halt an diese Glocke und die wurde geläutet und dann ging alle. Und wenn du halt Pech hattest, warst du gerade am Telefon mit irgendjemandem und musstest dann immer erklären, ja, das ist hier unsere Glocke, wir haben hier gerade jemanden vermittelt, es kann ja passieren, bald soweit sein. Also ja, das war schon lustig, ja.
Ich habe ja immer gedacht, das ist irgendwie sowas aus den amerikanischen Filmen und habe mich dann gewundert, als ich das mitbekommen habe. Nee, ist auch in Deutschland in bestimmten Organisationen ganz normal und zeigt eben auch, wie sehr das dieses klassische Verkäuferbild ist. Heißt ja nicht, dass man diesen klassischen, also den Menschen was ausschmatzen muss. Ne? Die Firmen, die vermitteln ja, also die stellen ja niemanden ein, den sie nicht wirklich brauchen. Da ist ja Bedarf da. Heißt nur, dass manche Klischees dann auch so gelebt werden. Ne?
Ja. Und es war tatsächlich eine angelsächsische Firma. Also es war ein Konzern, in dem ich gearbeitet habe und das war die deutsche Niederlassung. Und wie du sagst, also so dieses klassische Vertriebsmodell, was du da beigebracht kriegst und viel KPIs, aber ich war damals schon ein bisschen anders. Also es gab da wirklich die Verkäufer und es gab die ein bisschen drüber mehr nachgedacht haben. Und ich war eher schon die, ich habe nicht Spray and Pray gemacht, so nach dem Motto, viel hilft viel, ich muss nur viel rausballern, egal ob der CV passt oder nicht. Es wird schon irgendwie, ich war schon immer die sich Gedanken gemacht hat und mal lieber einen weniger geschickt hat und dann gesagt hat, hey, ich habe jetzt hier wirklich einen guten Kandidaten und ich schicke dir nur einen, aber der ist richtig gut, anstatt irgendwie 10 zu schicken, die gar nicht passen. Und das hat auch langfristig geholfen, weil die Kunden mir dann vertraut haben, wenn ich es einmal gut gemacht habe und nicht in irgendwelchen Mist geschickt habe, dann habe ich halt auch den nächsten Auftrag bekommen. Also das habe ich damals schon gelernt und das ist auch ein Erfolgsrezept sozusagen, auch langfristig zu denken im Sales und nicht nur kurzfristig.
Oh, genau, langfristig denken und nicht nur an die eigenen KPIs, an die eigene Vermittlung, sondern eben, was tut meinen Kunden gut, erfolgreich, ne, sind die Menschen, die andere Menschen erfolgreich machen. Wir werden halt nicht alleine erfolgreich, also nicht auf Dauer. Kurzfristig natürlich, Ellenbogen, die Kraft des Stärkeren oder die Macht des Stärkeren, klar, wenn ich alle platt haue, sind sie alle platt, nur langfristig habe ich da niemanden, den ich hauen kann. Ja. Und langfristig werde ich dann erfolgreich, wenn ich zum Wohle des Kunden handelt, im Interesse vom Kunden, und wenn er das Vertrauen hat, mache ich mir ja hinterher, ist das Leben leicht. Also natürlich darf ich weiterhin gute Arbeit machen, nur du musst halt auch nicht so viele Kandidaten sichten oder sichtest die, weißt halt, okay, die Zeit kann ich mir aber sparen, die fit zu machen für das Gespräch mit dem Kunden. Genau, und dann baust du die persönliche Vertrauensebene auf und brauchst eben nicht dieses Quatschen. Und ich glaube tatsächlich, dass das Bild der Verkäufer, und ich glaube, es gibt auch viele Verkäufer, die auch bis heute, die das so machen, nur ich glaube, dass die wirklich erfolgreichen, jetzt nehme ich mal wieder die einfach erfolgreichen Verkäufer, die verkaufen, glaube ich, nicht nur mit dem Mund, sondern vielmehr mit den Ohren und dann eben auch mit dem Kopf, ne? Mit dem eigenen, aber eben auch, dass sie nicht nur den Kopf von dem Gegenüber erreichen, sondern über ihre Ohren, dadurch, dass sie zuhören. Du hast ja gesagt, dass du auch in Australien schon bereit warst, zuzuhören, was die Menschen dir zu sagen hatten, was ja eigentlich deren Bedürfnisse sind. Und dann dürfen sie selber sprechen und dann ist es ja leicht, das, was sie brauchen, denen zu geben, wenn du es geben kannst, oder zu sagen, okay, habe ich gerade nicht, dann brauche ich auch kein Angebot machen, aber da muss ich niemandem eine Frikadelle ans Ohr tackern. Also dieses auf den Kunden einstellen ist, glaube ich, Verkaufen mit Köpfchen, nicht nur mit der Zunge, ne?
Auf jeden Fall. Und ich finde auch, also es hat sich auch viel geändert. Also ich habe damals, das ist jetzt auch über 10 Jahre, 12 Jahre her, als ich da angefangen habe in der Personalberatung, habe ich halt auch noch so die klassischen Vertriebsschulungen gehabt, ne? Telefonkaltakquise, wie gehst du vor? Und ich denke mir, das hat sich aber auch geändert in den letzten Jahren. Also heute mache ich nicht oder habe nicht mehr so, dann in meinem letzten Job in der Unternehmensberatung habe ich so nicht mehr gern Vertrieb gemacht, weil, also auch so, wenn du privat heute manchmal Anrufe bekommst und dann ist da jemand dran, sagt, habe ich Sie dran, Frau Zimmermann? Ja, schön, dass ich Sie erreiche. Ja. Kennen Sie schon unser neues Produkt XY? Das haben wir gerade zum Nulltarif. Wie klingt das für Sie? Dann denke ich, boah, da kriege ich so...
Genau. Und, also ich kenne die Anrufe, gefühlt müsste dann noch dreimal, viermal mehr Frau Zimmermann drin vorgekommen sein.
Ja,
Frau
genau. Zimmermann. Schön den Namen sagen.
Das ist aber schön, dass ich Sie erreiche, Frau Zimmermann. Ja, genau. Ja, ist halt Mist, ne? Haben wir mittlerweile alle verstanden. Also Dale Carnegie hat, weiß nicht, ob das wirklich jeder gelesen hat, nur selbst die Menschen, die es nicht gelesen haben, haben es ja schon 50 Mal im Radio, im Fernsehen, sonst irgendwo vorgekaut bekommen. Menschen mögen das, ihren Namen zu hören. Das stimmt, nur irgendwann ist es halt auch ausgelutscht. Es funktioniert immer noch, kommt halt auf die Dosis drauf an. Und dieses nur dreimal, fünfmal, boah, ja, ich habe gerade ein Gespräch vor Augen, beziehungsweise mal wieder im Ohr mit meinem Telefonanbieter. Meine Fresse, die waren auch gut geschult. Also nein, die waren intensiv geschult, gut geschult weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt hast du es schon angesprochen. Du bist dann zur klassischen Unternehmensberatung oder andere Unternehmensberatung gewechselt. Was mich jetzt interessieren würde, du hast gerade schon gesagt, es funktioniert heute anders als damals. Wollen wir einen ganz kurzen Abstecher in die graue Vorzeit machen, was damals vielleicht noch funktioniert hat? Und vor allem, wie hat sich's gewandelt? Und was funktioniert heute besser, deiner Meinung nach?
Naja, also was damals mehr funktioniert hat, auch in der Personalberatung, da musstest du, oder was heißt du musstest, aber wir haben schon sehr viel telefoniert, sehr viel Kaltakquise gemacht, sehr viel zum Beispiel auf Stellenanzeigen angerufen, die irgendwo draußen waren, die Leute eigentlich selber besetzen wollten, hast du halt angerufen und dich vorgestellt als Personalberater, so sinngemäß, dass du es doch besser kannst und da unterstützen kannst. Das haben halt 10 andere auch gemacht, aber so bist du halt teilweise am Job rangekommen. Und dann hat es schon funktioniert, aber es haben so viele genau so gemacht und ich finde heutzutage einfach, ich kann halt so diese klassischen, wir hatten es gerade 0815 Anrufe, die kann ich einfach nicht mehr hören. Und ich habe dann, als ich in die Unternehmensberatung gewechselt bin, also muss man vielleicht dazu sagen, ich war ja dann in der Personalberatung in dem Finance-Team und dann konnte ich wiederum nach 2,5 Jahren, habe ich auch halbwegs verstanden, was die Themen im Finanz- und Accounting-Bereich entlang der CFO-Agenda sind. Dann habe ich mir wieder Gedanken gemacht, okay, was, ich will jetzt hier raus aus diesem KPI-getriebenen angelsächsischen Wolf of Wall Street-Ding. Dann habe ich mir wieder Gedanken gemacht, was kann der nächste Schritt sein, und habe mich dann in einer, ich sag mal, kleineren Beratung, es war damals noch Startup-Charakter, so 80 Mitarbeiter, eine Unternehmensberatung, die entlang der CFO-Agenda, also genau in diesem Finance-Bereich berät, beworben. habe da Sales und Business Development mehr oder weniger von der grünen Wiese aufgebaut. Viel Klinken geputzt und Kaltakquise gemacht. Und ich kam ja noch aus dieser harten Vertriebsschule. Und das hat teilweise funktioniert, teilweise aber auch nicht. Und jetzt in den letzten Jahren, also ich war dann zuletzt 9 Jahre da und dann zuletzt Head of Business Development, kam viel mehr das Thema Social Selling auch, ne? Also mit über LinkedIn zu arbeiten. Und dann auch nicht, aber da machen es leider auch viele falsch, nämlich dir eine Kontaktanfrage schicken und direkt nach der Kontaktanfrage kommt, ah, schön, Frau Zimmermann, da auch den Namen nennen.
Ja, ja, natürlich.
Frau Zimmermann, dass wir jetzt vernetzt sind. Ich habe hier übrigens Produkt XY, klingt das nicht interessant für Sie? Und so machst du es halt leider auch nicht. Also das ist die Sales-Zweige sind viel länger geworden. Es geht heute viel mehr darum, Vertrauen aufzubauen, ein Netzwerk aufzubauen, vielleicht auch erstmal was zu geben, bevor du nimmst, ja, und dann irgendwann, wenn du das halt clever machst, kommt der Kunde irgendwann alleine auf dich zu. Und ich war dann eher ein Fan davon, nicht der nervige Vertriebler zu sein, dass der schon wieder anruft, sondern irgendwie einen Partner auf Augenhöhe, der dich auch mal mit Wissen versorgt und eben derjenige an dich denkt, wenn dann er dann wirklich ein Thema hat. Das ist so meine Art, wie ich Vertrieb und Business Development gemacht habe.
Ja, bei uns im Training geht es eben auch, ja, natürlich wollen wir, also langfristig müssen wir verkaufen, um Umsatz zu machen, und der Umsatz hält die Firma am Leben. Wenn wir das nicht schaffen, dann geht die Firma und tatsächlich wollen unsere Kunden ja auch, dass wir leben bleiben, dass wir Umsätze machen, damit sie einen guten Dienstleister haben. Das ist ja, da ist nichts Schlimmes mit dabei. Nur es ist halt wieder die Frage, mache ich es für den Kunden oder um jetzt meine Quote für dieses Quartal noch voll zu machen oder um eine langfristige Beziehung aufzubauen, die beidseits Nutzen stiften darf, dass es wirklich eine symbiotische Beziehung ist. Weil es hat, am Ende des Tages wird es dauerhaft nur funktionieren, wenn es für beide einen Sinn hat, inhaltlich und dann auch irgendwann monetär. Müssen wir nicht drüber sprechen. Und einer der Teile, die wir im Verkaufstraining dann auch sehr stark betonen, ist, es geht darum, genau das zu tun, was du gesagt hast, Franziska, nützlicher sein als jeder andere. Warum sollten die Menschen, wenn du sagst, die kriegen 10 solche Anrufe oder haben früher 10 Anrufe bekommen, warum sollten sie dann bei der komischen Frau Zimmermann da zuhören? Weil du vielleicht auch mal nützlich bist und nicht irgendwie ein Ins und Kunst, ich habe gerade mal einen Arbeitswilligen, sondern hey, der könnte wirklich was oder ich könnte ihn dir geben, aber das ist nicht der, den du haben möchtest. Lass uns doch die Zeit sparen und lieber den Richtigen finden, die Richtige finden. Ja. Dann bist du nützlicher und die Menschen werden sich daran erinnern. Und wenn jetzt gerade kein Bedarf ist, dann kannst du noch so sehr versuchen, es wird halt nicht passieren. Nur wenn Bedarf ist, werden sie gerne den Telefonhörer, die E-Mail oder was auch immer an dich adressieren. Also zum Telefon ergreifen, deine Nummer wählen oder deine E-Mail-Adresse antippen. Und wenn kein Bedarf ist, kannst du es noch so sehr probieren. Und ich würde sogar fast sagen, ich kann mittlerweile feststellen, wer von den großen Verkaufstrainern gerade mal wieder ein Wochenendseminar hatte, weil dann geht es bei mir bei LinkedIn in der Mailbox in sonst irgendwas, wo ich halt denke, ey komm, dann gib dir doch ein bisschen Mühe, passt die Vorlage zumindest ein bisschen mehr an, als nur meinen Namen auszutauschen. Oder wenn dann so Textfragmente durcheinander gehen mit Ansprache du und sie, wo ich auch denke, ja, ne, also gern per du steht da irgendwo, das stimmt schon, und nur der erste Satz reicht halt nicht, wenn dann unten wieder sie steht. Okay, also da sind wir, glaube ich.
Vielleicht noch absolutes Highlight war mal einer, der mir, also auch diese Menschen, die dann 5-mal nachhaken, also so die eine Mail schreiben, und ich habe dann, also früher, muss ich sagen, fand ich das immer unhöflich, wenn man gar nicht auf eine Mail reagiert hat. Und dann zuletzt, als ich selber in einer Führungsposition war, in der Unternehmensberatung, und einfach der Schreibtisch sowas von voll war, habe ich dann irgendwann selber gemerkt, du kannst da gar nicht auf alles drauf reagieren. Du hast die Mail zwar gelesen, aber wenn es uninteressant war, hast du sie direkt gelöscht. Du hast einfach keine Zeit, darauf zu antworten. Aber es gibt ja Vertriebler, die dann 4-5-mal nachhaken. Und ich hatte mal einen, der hat dann beim 4. Mal so ein Bild mitgeschickt von so einem Skelett, was am Computer sitzt, und schrieb drüber, wie ich auf ihre Antwort warte. Und dachte vielleicht, das ist lustig, ja. Also ich dachte mir nur so, oh Gott, ernsthaft, ja.
Dann lass uns nochmal, du hast gerade so ein schickes Stichwort gebracht, Social Selling, also Netzwerk ist, würde ich sagen, auch klar, haben wir hier schon öfter mal gesprochen. Wir haben tatsächlich über Social Selling hier im Podcast noch gar nicht so viel gesprochen. Mhm. Kannst du da 1, 2, 3, also was sind für dich so die Kernelemente, wenn du da 3 oder 5 Punkte sagst?
Ja, Social Selling ist eigentlich, dass Menschen von Menschen kaufen. Also sie kaufen jetzt nicht, weil ich direkt anrufe und sage, ich habe hier ein Produkt XY, sondern du machst dich erstmal als Mensch ein bisschen nahbar. Und das ist auch so das ganze Thema, was ich auf LinkedIn inzwischen, so das LinkedIn-Game, so ein bisschen kapiert habe, auch über die letzten Jahre, wo manchmal meine ehemaligen Chefs noch in der Unternehmensberatung das manchmal nicht so verstanden haben, warum postest du jetzt da irgendwas Privates, das ist doch hier ein Business-Netzwerk und so weiter. Ja, aber du musst eine gesunde Mischung haben von auch privaten Themen, die du mal über dich preisgibst, wie du dich ein bisschen auch sichtbar machst. Das am besten immer mit einem Business-Kontext verbinden, weil es will jetzt keiner jeden Tag mein Mittagessen sehen, das ist ja nicht Instagram oder TikTok oder irgendwas. Ja. Aber du musst ein bisschen was von dir preisgeben. Zum Beispiel, ich höre gern den und den Podcast. Und warum höre ich den gern? Weil er mir auch in meinem Businessleben das und das schon gebracht hat oder so, ne? So Mehrwert bieten. Und dann sagt vielleicht jemand, der dir dann folgt, ah cool, jetzt habe ich mir mal diesen Tipp von der Franziska, diesen Podcast zu hören, und der war wirklich gut. Also sie hat mir einen Mehrwert geboten. Und dann folgt dir jemand und mag dich vielleicht irgendwann oder findet es gut, was du sie von dir gibst, und kommt dann irgendwann, und das merkt er manchmal selber gar nicht, dass er dann irgendwann mit einer Anfrage auf dich zukommt, aber nicht, weil ich so toll, Sachen entlang des, also Themen entlang der CFO-Agenda verkaufen konnte in der Unternehmensberatung oder mich als Wirtschafts- und Eventmoderatorin, sondern weil er mich sympathisch findet und durch diesen Tipp, diesen Podcast damals zu hören, seitdem das auch sein Lieblingspodcast geworden ist und sowas. Das ist eigentlich dieses Social Selling, ein bisschen was auch von sich preiszugeben, sich zu vernetzen, sein Netzwerk wirklich zu pflegen. Und dann ist es halt ein längerer Sales-Cycle, aber dann ist es auch nachhaltiger. Und das ist das Thema, wie ich Vertrieb sehe, wie ich es zuletzt gemacht habe und wie ich auch, wenn ich als Speakerin auf der Bühne stehe, was ich rüberbringen will, hey, wie macht man heute Next Generation Sales und Business Development? Und wie wird man sichtbar, aber wie macht man Qualität sichtbar und nicht einfach nur Spray and Pray verkaufen?
Ja, genau. Oder einmal einen guten Pitch sich generieren lassen, sozusagen vor die Kamera stellen. Gefällt mir. Vor allem ist es dann auch wieder klar, dass es mehr um die Beziehung, um die Person geht. Also ja, du gibst langfristig Nutzen und beziehst diese Verbindung ein. Das ist das Menschliche. Und dann ist es fast auch egal, was du verkaufst hinterher, sondern du bist eben die Beziehung, das Vertrauen, was in dich, deine Person, deine Aussagen gesteckt wird. Das führt uns ja auch zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Wenn, ich glaube, es waren die Kondome, hast du gesagt, nee, da möchte ich mein Gesicht nicht für hergeben. Dann im Umkehrschluss heißt das ja, dass wo wir dein Gesicht sehen, kannst du hinterstehen. Ja, und was immer du sagst, wenn Franziska das sagt, steht sie dahinter, habe ich Vertrauen zu Franziska, dann muss ich nicht mehr an der einen Aussage zweifeln. Und hey, jetzt weiß ich nicht, was du so den ganzen lieben langen Tag so sagst, aber ich erzähle schon manchmal ein bisschen Unfug. Ne? Also in dem Moment glaube ich das dann, und wenn ich morgen ein anderes Buch lese, dann glaube ich halt übermorgen was Neues. Es braucht ein bisschen mehr als einen Impuls heutzutage, aber ich kann da eine Adenauer ein Stück weit verstehen, weil es kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Das darf gerne länger als einen Tag halten. Ne? Nur wenn ich was Neues lerne, dann lerne ich was Neues. Dann kann ich aber sagen, ja, habe ich früher hintergestanden, heute stehe ich da nicht mehr hinter. Und dann ist das auch nachvollziehbar in einem persönlichen, also in einem Kontext von einer Beziehung. Und wahrscheinlich kommst du gar nicht in diese Erklärungsnöte, wenn eben die Beziehung so lange besteht, wie du es gerade eben gesagt hast. Und ist ja eine super Sache. Genau, Social Selling hätten wir jetzt auch noch abgehakt. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, Franziska. Ich habe einen ganz großen Loop noch offen. Wir haben am Anfang zurückgestellt das Thema, was war dieser Switch, wo du gesagt hast, heute mit Connecten, also früher auf keinen Fall im Sportverein irgendwie wen ansprechen, und heute gehst du raus, moderierst Events, stehst auf der Bühne, verkaufst dich und deine Botschaft, verkaufst dein Gesicht und connectest und bist offensichtlich gestanden im Business Development auf C-Level-Ebene, ne? Beratung, also Personalberatung, klassische Unternehmensberatung, haben wir gehört. Was war dieser eine Switch?
Es gab nicht den einen Switch, das ist wirklich, weil es hat sich über die Jahre entwickelt und ist eine Kombination aus dem, auch als Model und Werbegesicht zu arbeiten, weil du auch vor der Kamera stehst, musst dir auch die Angst davor nehmen, du verkaufst dich im Prinzip selbst, und dann diese, ich sage jetzt mal, meine Business-Karriere, die ich nebenbei halt weiter aufgebaut habe, und dann auch irgendwann in einer Führungsrolle, wo du ja immer verkaufen musst, du musst Workshops. Ich habe dann Webinare moderiert und dann nach und nach gemerkt, hey, das macht mir hier tatsächlich Spaß, zu moderieren, vor Menschen zu stehen. Und das kam wirklich nach und nach. Es gab nicht diesen einen Step. Es gab vielleicht diesen einen Step, wo ich dann wirklich gesagt habe, jetzt mache ich mich selbstständig als Wirtschafts- und Eventmoderatorin und Speakerin. Das war Anfang letzten Jahres, war ich auf einem großen Kongress, so ein Startup- und Gründerkongress. Und da war den ganzen Tag auf der Mainstage war keine einzige Frau. Und das hat mich dann ehrlicherweise schon ein bisschen getriggert und genervt, weil ich gesagt habe, es kann doch nicht sein. Also es gibt doch auch tolle Frauen hier auf der Bühne. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ein paar von den Männern, muss man sagen, waren echt tolle Speaker, aber es waren auch in meinen Augen ein paar echte Pfeifen dabei, ne? Wo ich gedacht habe, also was der jetzt darüber gebracht hat und noch dazu keine einzige Frau hier, ich bin doch eine, ich will das, ich kann das auch, ich werde das jetzt lernen und dann selber auf die Bühne gehen. Das war noch so ein Triggerpunkt und ich glaube, der zweite, dass ich dann beim Speaker-Slam mitgemacht habe, mich dann auch darauf vorbereitet habe, natürlich die Rede vorbereitet und dann auch gemerkt habe, als ich dann auf der Bühne stand und wirklich meine Keynote gehalten habe, das fühlt sich jetzt gut und richtig an. Das ist jetzt hier mein Platz, ich mache das jetzt. Es kam auch vom Publikum zurück und ich habe dann auch noch ganz gut abgeschnitten und dann den Speaker Award gewonnen. Also das waren, glaube ich, auch noch so zwei Triggerpunkte, aber es ist jetzt nicht so der eine, also es hat sich wirklich über die 20 Jahre entwickelt. Ja.
Und es ist doch schön, dass unser Leben aus mehr als nur ein oder 5 oder 10 relevanten Momenten entsteht. Ich würde es jetzt trotzdem nochmal versuchen, vielleicht widersprichst du mir, dann mach das gerne, ich möchte es ja nicht unterschieben. Klingt für mich so, wie du bist erstmal losgegangen, hast viele kleine Erfahrungen gemacht, wo du heute sagen kannst, na klar, war das notwendige oder sinnvolle oder wie auch immer geartet hilfreiche Trittbretter. Damals hat es nicht so ausgesehen, als würdest du da hinkommen. Heute kannst du sagen, ja, das waren die notwendigen Schritte. Damals sah in Australien das im Hotel, das mit dem HR-Beratung, dass du da erstmal voll verantwortlich sowohl das Verkaufen als auch das Abschließen der Arbeitsverträge dann sozusagen unter Dach und Fach bringst, was dich auf die C-Level vorbereitet hat und dann irgendwann zu sagen und dann hast du da nochmal, hast viel Erfahrung gesammelt und vor dem Erfahrungshintergrund ist es ja ein leichteres zu sagen, kann ich mir grundsätzlich vorstellen. Also, dass du gesagt hast, kann ich auch, glaube ich dir, nur ist es ja das eine, auf der Bühne zu stehen, das andere ist, den unternehmerischen Anteil drumherum zu bringen und da ist ja ein ganz anderer Erfahrungsschatz jetzt mit dabei und wenn du dann nochmal drauf schaust, hatten wir gerade eben, im Hotel hast du festgestellt, Mensch, da ist ein Schmerzpunkt, jetzt keine Frau und kann ich auch oder so gut sind sie noch nicht mal und macht mir Spaß, will ich mehr von haben, war ja dann auch nochmal ein Loslaufen aus Schmerz und ein Hinlaufen zum, ich nenne das ja ganz gerne, schöneres Morgen und es muss ja gar nicht dieser eine Moment sein. Ich wollte zumindest wissen, was sich geändert hat. Und wenn du sagst, diese ganzen vielen kleinen Erfahrungen haben mich zu der Unternehmerpersönlichkeit werden lassen, die ich heute bin, ist das doch auch ein sehr, sehr cooles Learning. Ich habe tatsächlich, wir müssen so langsam müssen wir zu den Abschlussfragen kommen. Zwei Dinge würde ich ganz gerne noch ansprechen. Vielleicht passte die zusammen. Ich habe gesehen, dass du ja als Model unterwegs bist, machst gerne Yoga und bist auch noch selbsterklärte Foodie, also Essensliebhaberin. Wie passt das zusammen? Und in dem Kontext, was wir gerade besprochen haben, passt es vielleicht auch oder du machst es passend. Das Female Empowerment ist dir ein wichtiges Anliegen. Was genau heißt das und was tust du dafür? Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du die beiden Fragen unter einen Hut kriegst.
Jetzt muss ich erstmal sortieren, die Fragen. Ja, genau. Okay, ich fange mal an. Yoga und Modeln, das passt ja schon mal gar nicht so schlecht zusammen. Ne? Oder auch Yoga, diesen Ausgleich zu finden, das mache ich einfach sehr gern. Das habe ich auch schon in meinem Vollzeitjob in der Unternehmensberatung immer irgendwie zweimal die Woche morgens in der Regel gemacht, bevor der ganze Wahnsinn losging, um so ein bisschen mich zu entspannen und runterzukommen und ready für den Tag zu sein. Das Thema Foodie, ja, ich liebe gutes Essen und auch guten Wein. Jetzt würde man vielleicht sagen, hey, wie kann das sein als Model, die muss doch schlank sein. Ja, dafür bin ich ja nicht das Fashion-Model, also ich bin schon auch schlank, aber ich bin eben...
Also, ich glaube, wenn ich dich anschaue, da gibt es einige Frauen, die deine Körperform haben wollen würden, glaube ich.
Ja, Aber ich bin einfach ein Genießer. Also manche Sachen lasse ich mir einfach nicht nehmen. Ich finde, das Leben ist zu kurz für schlechtes Essen und deswegen liebe ich gutes Essen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen geprägt durch die Fünf-Sterne-Hotellerie. Ja, wir hatten da auch ein Sterne-Restaurant. Ich weiß noch die Erfahrung, wo dann irgendwann der Hoteldirektor kam. Na, heute Abend schon was vor. Das Sterne-Restaurant ist heute nicht ausgebucht. Wollte heute damals mit meiner Kollegin. Heute dürft er mal. Und dann war das so mit Anfang 20 mein erstes Essen in einem Sterne-Restaurant. Und ich glaube, das, also nicht, dass ich nur sage, gutes Essen muss Sterne-Restaurant sein. Auf gar keinen Fall. Das soll jetzt hier nicht so versnobbt drüber kommen. Nee, ja. Essen generell, da lege ich einfach Wert drauf. Das mag ich. Und wenn man das auch zelebriert und mit Freunden zusammen und an schönen Orten. Und dann trainiere ich das halt auch mal ein bisschen ab mit ein bisschen Yoga oder ein bisschen anderem Sport. Und deswegen passt das, glaube ich, ganz gut zusammen.
Genau.
Das war der erste Teil der Frage. Die zweite zum Thema Female Empowerment. Ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, ich fand das blöd, dass auf diesem Kongress keine Frauen da waren. Ich finde auch generell, es gibt noch zu wenige Frauen, gute Frauen als Speakerinnen, also es gibt sie, aber es gibt halt wenige, es können noch mehr werden. Es gibt auch zu wenige weibliche Gründerinnen, also wir haben in Deutschland 20% weibliche Gründerinnen von Startups. Da kann sich auch noch ein bisschen was ändern. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, auch in den letzten Jahren, das hat sich mehr entwickelt, auch in allen Frauennetzwerken und wo man sich mehr unter Frauen auch unterstützt und finde wichtig und macht auch Spaß, da eben sich gegenseitig zu unterstützen. Muss aber gleichzeitig sagen, das ist jetzt manchmal auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also ich würde mich jetzt nicht als absolute Feministin bezeichnen und ich finde es manchmal auch ein bisschen übertrieben, wenn dann nur so auf Frauen und wir brauchen jetzt noch eine Frau oder das ist die Quotenfrau, manchmal sollte es einfach egal sein, ob das jetzt Mann, Frau oder was auch immer ist, sondern da sollte es einfach um das gehen, was der Mensch kann. Und da sollte das Geschlecht einfach keine Rolle spielen. Deswegen sage ich, ja, ich engagiere mich da ein bisschen. Ich bin auch im Netzwerk. Ich finde es wichtig, dass wir mehr Frauen, mehr Speakerinnen haben. Aber das alles im gesunden Maß und jetzt nicht hier als absolute Feministin.
Ja, okay. Ich sehe es ja im Grunde ähnlich. Und ich sehe es ja bei meiner Frau, die auch berufstätig ist und auch bei den Freundinnen und auch im erweiterten Kreis oder auch immer mal wieder bei Trainingsteilnehmern. Zweischneidig würde ich auch sagen. Auf der einen Seite würde ich mir das wünschen, dass es mehr Sinn, aber wir brauchen halt nicht mehr Frauen, die rumlaufen wie die Männer, als wie die, um jetzt mal dieses Klischee, diese Marktschreierverkäufer, davon brauchen wir ja auch nicht mehr. Und ob es dann eine Frau oder ein Mann ist, ist mir dann egal, finde ich beides nicht gut. Sondern eben die Qualitäten brauchen wir. Und wenn ich habe gestern wieder mit einer Dame gesprochen, die wollte aus der Elternzeit zurück und hat dann mehr oder weniger einen Aufhebungsvertrag hingelegt bekommen. Und das ist jetzt, also ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe, wo ich halt sage, weißt du eigentlich, was du da tust? Ja, natürlich ist da weniger Arbeitskraft und wenn du auf den Headcount schaust und so weiter. Aber wenn ich mir das so anschaue, das sind doch die Teilzeitmuttis. Ja. Also das Wort zitiere ich von einer Freundin von meiner Frau. Das sind doch, was die an Arbeit in kurze Zeit reinpressen. Ja, natürlich, wenn das Kind abgeholt werden muss, wenn die Kita anruft oder wenn dann auch die Kita schließt, natürlich liegt dann der Bleistift irgendwann auf dem Tisch. Nur die Frage ist, was passiert vorher und wie sehr muss dann marktschreierisch durch die Gegend gerannt werden oder zählt nicht am Ende des Tages, dass der Job erledigt ist und das vielleicht klammheimlich, still und leise, ohne das Podest. Und gleichzeitig glaube ich halt schon, dass es gut ist, für Anerkennung zu sorgen, also auch mal so ein Podest hinterherzutragen. Nur halt nicht unbedingt den, der am lautesten schreit, sondern der es am meisten verdient hat.
Ja, ja.
Und da bin ich, da, also ich habe eine Idee, wie ich es ganz gerne hätte und ich habe keine Idee, wie es dahin kommen gehen soll, weil ich glaube, wir kommen als Gesellschaft nur voran, wenn beides seinen Platz hat. Ne? Und wenn dann das eine gegen das andere kämpft, mit Kampf ist, glaube ich, die Menschheit, also haben wir viel Erfahrung mit und hat uns dahin gebracht, jetzt können wir von Fortschritt sprechen, nur so gesellschaftlicher Fortschritt mit Kampf. Ach, ich habe da mittlerweile eine Meinung. Ja, ich würde auch gerne in einer Welt leben, wo wir keine Waffen brauchen. Solange es Menschen wie Putin in der Welt gibt, bin ich froh, dass es Waffen gibt. Und da darf man sich auch bewusst abgrenzen und abgrenzen können, also wollen, die Bereitschaft, die Fähigkeit und dann eben auch das Tun. Und schön wäre es, wenn wir mehr und mehr dafür Sorge tragen, dass es gar nicht nötig ist, ne?
Das ist genauso ein zweischneidiges Schwert, ne? Das ist kein Schwarz und Weiß, das ist grau. Da kannst du für beide Seiten Argumente und so ist es auch ein bisschen beim Thema Female.
Genau, guck mal, jetzt haben wir den grob galaktischen Bogen gemacht. Ja. Dann lass uns doch nochmal den Bogen hier zu dir und deinem Leben bringen. Was weißt denn du heute, Franziska, was du aus heutiger Sicht gerne auch schon früher gewusst hättest?
Also, ich glaube, Punkt 1, ich hatte es auch schon so ein bisschen erwähnt, wie wichtig wirklich Netzwerke und persönliche Kontakte sind. Ich weiß noch damals, ich hatte erzählt, dass ich im Hotel gearbeitet habe und der Vertriebsdirektor, mit dem ich in einem Zimmer saß, der ging regelmäßig, ich glaube jeden Tag, sagt er, ich gehe jetzt mal Kaffee trinken mit dem Küchenchef. Und da habe ich damals immer noch gedacht, was ist so, also ich sitze hier und arbeite und der geht Kaffee trinken? Boah, das kann doch nicht sein, ja? Und ich habe das erst später verstanden, dass das wichtig war, weil Küchenchefs sind ja oft kleine Dieben, ja? Und wenn der nicht so oft mit dem Kaffee Kaffee trinken gegangen wäre, so rum, dann, das hätte uns halt manchmal, hat uns das einfach den Hintern gerettet, dass du da, weil, ne, der Sales-Bereich hat manchmal auch ein bisschen zu viel oder irgendwie Sachen verkauft oder sagt, oh Gott, so viele Gruppen, so große Gruppen können wir hier gar nicht abdecken. Und dann war es einfach wichtig, dieses persönliche Verhältnis zu haben. Das ist manchmal Kaffee trinken, lunchen gehen oder so. Also einfach persönlich ist manchmal mehr Aufwand und manche sagen oder denken vielleicht, was arbeitet die denn? Die geht jetzt nur lunchen oder Kaffee trinken. Aber es ist enorm wichtig und das ist mir erst viel später bewusst geworden, ja.
Finde ich sehr cool. Das Modell, was da ja landläufig für gebaut wird, was jetzt immer wieder super passt, ist dieses Eisbergmodell. Sach- und Fachebene, Spitze des Eisbergs, müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Sind das 7/6, sind das 9/10 oder ein Drittel, was auch immer. Also die Spitze ist kleiner. Auf Sach- und Fachebene kannst du sagen, totaler Schwachsinn, können wir wegrationalisieren.
Ja.
Und tatsächlich sind es ja genau die Menschen, die diesen Aufwand betreiben, ihre Zeit verschwenden sozusagen, die das Netzwerk schaffen, was dann so belastbar ist, dass es eben die Spitzen auch anfängt, also das Unmögliche möglich machen, dass es der untere Teil des Eisbergs ist, eben immer diese Beziehungsebene zwischen Menschen und die einen brauchen viel Aufmerksamkeit, die anderen brauchen viel Ruhe, die anderen brauchen mehr Freiheiten, was auch immer es ist, das finden wir nur im Gespräch raus und das finden wir nur dann raus, wenn sie genügend von dem bekommen, was sie brauchen, um dieses Vertrauen eben zu haben. Genau, und dann, wenn der Chef sich gut um mich kümmert, ne, dann kann ich mich auch mal um den Chef kümmern, wenn er es braucht. Ja. Okay, Netzwerk zu bestimmten Zeiten. Finde ich cool.
Ja.
Und dann gibt es ja irgendwie so diese Erkenntnis, also ich höre extrem viele Podcasts, deswegen wäre bei mir sozusagen die Standardempfehlung, welcher Podcast, welche Aussage von einem Podcast, wenn es bei dir die Bücher sind oder irgendwie was anderes. Aber drei so Aussagen, die nachhaltig in dir was angeklungen haben. Was hast du da?
Also ich bin auch großer Podcast-Fan. Wenn du mich da fragst, was hat mich nachhaltig auch so ein bisschen mit inspiriert, auch meinen Weg dann in die Selbstständigkeit zu gehen, muss ich sagen, auf jeden Fall Fast and Curious mit Verena Pauster und Lea Sophie Kramer. Also es ist im Prinzip ein Business-Podcast, geht über Unternehmertum, auch News aus der Startup-Szene, Investments, Wirtschaftstrends, und aber auch übers Leben. Und er ist natürlich auch von zwei starken Frauen gemacht. Und ja, das inspiriert mich einfach immer wieder, da auch zu sehen, was haben andere Frauen, aber auch Männer, sie haben auch Männer zu Gast, ja, als Gäste geschafft. Und da ist so eine Aussage beispielsweise, die ich seitdem auch immer mittrage, von der Lea Sophie Kramer kommt es: If it's not a hell yes, it's a no.
Ja.
Also wenn du nicht wirklich für was brennst, wenn du erst überlegen musst, mache ich das jetzt, fühlt sich das hier richtig an, auf der Bühne zu stehen, ich weiß nicht so, if it's not a hell yes, it's a no, dann mach's nicht, ja? Und das ist, glaube ich, so dieser eine Punkt, wenn du das in deinem Leben mitverfolgst, also vielleicht auch so einfach erfolgreich.
Finde ich gut. Tatsächlich habe ich ja im Einzelcoaching auch immer mal wieder die Sachen, wo ich so Fragen stelle und manchmal, wenn wir über Kopf und Bauch wieder sprechen, ne, über den Eisberg, manchmal, hey, das war kein klares Ja, ich glaube, das ist ein klares Nein, und ganz oft wissen wir es und versuchen halt immer, also unser Bauch weiß das, unser System, ne, unser Nervensystem, was da an dem Hirn dranhängt, aber das Hirn klammert sich halt immer noch an. Finde ich sehr, sehr cool. If it's not a hell yes, it's a no. Genau, noch irgendwie so einen markigen, von mir ist auch Kalenderspruch, Buch.
Podcasts, ja, Bücher auch. Ich lese auch gerne. In meiner Festanstellungszeit hatte ich nur viel zu wenig Zeit dazu. Aber die Bücher, die mich da trotzdem inspiriert haben, also Rich Dad Poor Dad, das war aber auch so ein Ding, wird zur Frage davor passen, was hättest du gern früher gewusst oder gelesen? Das ist eins dieser Bücher, was ich gern schon entweder Schulpflichtlektüre oder hätten mir meine Eltern gern zum 18. Geburtstag aufschenken können. Das hätte ich Anfang 30ern, glaube ich, gelesen und danach mal so wirklich mich damit beschäftigt, okay, wie lege ich eigentlich jetzt mein Geld an und dann mal so die ersten Immobilien gekauft oder finanziert. Aber zumindest habe ich es gemacht, ne? Besser als gar nicht.
Sehr cool.
Und darüber bin ich wiederum auch, als ich dann Weiterbildung noch zum Thema Immobilien gemacht habe, da auch auf einen coolen Coach gestoßen, den Jochen Mulfinger. Und der hat das Buch geschrieben, wie sie Zeitmillionär werden. Und das habe ich mir dann auch mal reingezogen. Und da sind auch so zwei Dinge hängen geblieben. Das eine ist Probesterben. Also wirklich mal Probe zu sterben. Also du stellst dir vor, du liegst jetzt auf dem Sterbebett und blickst auf dein Leben zurück oder sprichst die letzten Worte mit deinen Angehörigen. Was ist wirklich gut in deinem Leben gelaufen? Was würdest du anders machen? Und da wirklich drüber nachzudenken, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, in meiner Festanstellung in der Unternehmensberatung, ich kann das jetzt hier ganz gut, ich habe hier ein Team aufgezogen, wir sind hier mega gewachsen, aber ich will jetzt nicht mehr 10, 12 Stunden am Tag PowerPoint-Präsentationen und Verträge machen und Einkaufsverhandlungen. Ich mache jetzt nochmal wirklich das, worauf ich Bock habe und probiere das einfach. Und dann kam eben dieses, ich werde jetzt selbstständige Moderatorin, Speakerin. Das okay. Genau. Ja. Das war der Punkt. Und genau, der zweite aus seinem Buch, das Porsche-Grinsen. Also du kannst das Porsche-Grinsen auch aufsetzen, wenn du kein... weißt du, was das Porsche-Grinsen ist?
Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe eine Idee, was es ist, aber jetzt bin ich neugierig genug. Erklär es doch nochmal.
Porsche ist also so dieses... Du kannst, musst aber nicht, wenn du in deinem Porsche sitzt, dass du entspannt auch auf der rechten Spur fahren kannst und die Leute links vorbeiziehen kannst, aber weißt, wenn ich jetzt müsste, könnte ich auch links schnell rüberziehen und alle überholen. Und das kannst du halt auch üben oder für dich so mitnehmen als Begriff dieses, ich kann, muss aber nicht und das Porsche-Grinsen einfach aufsetzen, auch virtuell.
Genau, mir kommen jetzt gerade zwei Gedanken zu. Also es gibt diesen schönen Spruch, du weißt erst, was genug ist, wenn du mal erlebt hast, was zu viel ist.
Ja.
Weil als ich den Führerschein gemacht habe, wo wir jetzt beim Auto sind, da gab es dann irgendwie so ein Nissan Micra mit, ich weiß es nicht, 34 PS oder sowas. Da musste ich immer auf der linken Spur Bodenblech stehen. Und irgendwann gab es dann halt auch mal Autos mit mehr PS. Und die habe ich dann auch immer am Rande des Möglichen gefahren. Auch ne, wenn 200 geht, muss man natürlich 200 fahren. Und wie entspannt das heute ist, ich stelle den Tacho meistens auf 1, 2, 3, also 123, den Tempomat. Ja, es ist ein BMW, aber nee, auch nicht untermotorisiert. Und es ist halt, ich kann, und wenn mich dann einer nervt, dann fahre ich auch mal schneller. Aber mit 123 habe ich festgestellt, komme ich dann locker, fließe ich im normalen Verkehr gut mit. Auch besser als mit 120, bilde ich mir ein. Und dieses, ich kann, wenn ich muss, ja, und ich, das fällt mir, glaube ich, heute jetzt leichter, weil ich es alles schon irgendwie mal erlebt habe. Und heute ist es so, ich komme halt so viel entspannter an. Damals natürlich, ne, Testosteron und Adrenalin und sowas, damals war natürlich, ja. Ich komme sehr viel entspannter an und der Fahrgenuss ist ja, naja. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, wo du das gesagt hast, ich kann mir ja jetzt vorstellen, wie das ist. Tatsächlich habe ich gedacht beim Porsche-Grinsen, dieses Gefühl, wenn du in den Sitz gedrückt wirst von einem starken Motor, dass dieses Grinsen dann, da kann ich mir vorstellen, wie das ist, wenn ich es schon mal erlebt habe und sei es nur bei einer Achterbahn, kann ich das ja jederzeit für mich abrufen und dann kann ich auch in, keine Ahnung, auf dem Corsa auf der rechten Spur mir vorstellen, wie das wäre. Also dieses, das eine, ich habe es mal erlebt und kann jetzt, wenn ich könnte, und das andere ist, ich kann es mir theoretisch vorstellen, wie es ist und mir das Gefühl schon mal so holen, als da ist. Und beides finde ich gute Übung.
Ja, das ist eine Erweiterung, ja. Ich weiß gar nicht, ob er das auch so im Buch beschrieben hat, aber man kann es ja immer erweitern. Finde ich gut, ja, das Porsche-Grinsen auch so zu sehen. Von der Person.
Ja, genau. Finde ich cool. Also, was haben wir denn? Wir haben If It's Not a Hell Yes, It's a No. Richard Poor, der tatsächlich hatten wir heute also, ihr habt nichts miteinander zu tun, sage ich an der Stelle, aber der ist...
Podcast, ja, wo es auch um Finanzen ging, ja.
Ja, und vielleicht kommen auch noch ein oder zwei Stimmen dazu, was jetzt ein witziger Zufall ist. Und dann haben wir Probesterben, als Zeitmillionär, Probesterben und Porsche-Grenze, finde ich cool. Finde ich cool. So, und dann sind wir doch an der Stelle. Was sind für dich so einfach erfolgreiche Menschen, also die ja auch mal ihren Platz auf der Gästeliste verdient hätten, weil du irgendwas an ihnen einfach erfolgreich findest? Wer kommt dir da in den Sinn?
Also die ersten zwei habe ich ja eigentlich schon genannt, meine bisschen Cheeros durch den Podcast auch, die Unternehmerin Lea-Sophie Kramer und Verena Pauster. Ob du die aber in deinen Podcast kriegst, weiß ich nicht. Ich drück die Daumen.
Du, mir ist der Dalai Lama schon vorgeschlagen worden. Und irgendwer war doch schon tot. Ich kann mir ja Mühe geben. Ne? Und ansonsten stelle ich es mir vor.
Nein, ich glaube, sie sind mehr als vital. Beide. Ja. Genau, also das wären so. Dann fällt mir noch ein Katharina Wolf. Das ist die Gründerin und Herausgeberin von Strive. Die war tatsächlich auch mal in der Personalberatung, deswegen wir haben so ein bisschen Parallelen, sehr erfolgreich und hat dann irgendwann sich komplett in die Selbstständigkeit gewagt und einen Verlag gegründet, also das Strive-Magazin. Wie nennt sich das Magazin für alle, die Wirtschaft anders denken? Es sind viele Frauen dabei, aber nicht nur. Und ich durfte auch schon auf so einer Strive-Cover-Release-Party sein und da ganz tolle andere Frauen auch kennengelernt. Ist übrigens auch für Männer ganz spannend, weil ich glaube, wenn dann 50 Frauen da sind und dann meistens so 3 Männer mit dazu, die haben dann auch Spaß an dem Abend. Aber genau, das ist auch für mich so eine, ich wollte gerade sagen, Powerfrau. Das ist ja auch kontrovers, dieser Begriff. Manche wollen es nicht mehr hören und darf es nicht mehr sagen. Ich sage es trotzdem. Für mich ist das eine absolute Powerfrau. Und wer fällt mir noch ein als drittes? Luisa von Louf. Ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so bekannt, aber Luisa von Louf ist für mich die beste Traurednerin der Welt. Nicht nur, weil sie die Trauung auf meiner eigenen Hochzeit gemacht hat, aber man kann das, glaube ich, einfach nicht besser machen, weil und sie hat sich auch selbstständig gemacht, irgendwann ihre Leidenschaft zum Hauptjob gemacht, raus aus einer großen Werbeagentur gegangen. Und ihre Reden haben einfach so viel Charme, Witz, Herz, Überraschungsmomente. Also bei uns haben gestandene Männer im Publikum Tränen geweint und aber auch gelacht. Und das war richtig toll und hat sich da auch ihr Business aufgebaut. Deswegen, das ist so meine dritte, einfach erfolgreiche Frau in dem Fall.
Naja, es hätte mir sehr gewundert, wenn das nicht Frauen gewesen wären, aber das ist ja auch ist ja gut. Es ist ja, geht ja um dich hier. Apropos, es geht um dich. Wer jetzt mehr von der Franziska hören möchte, was ist der Weg zu dir? Wo finden wir dich?
Ihr findet mich, wie sollte es anders sein, hatte ich auch schon erwähnt, auf LinkedIn. Einfach unter Franziska Zimmermann. Aber können wir vielleicht auch verlinken. Also da freue ich mich, wenn ihr euch mit mir vernetzt. Auch auf Instagram bin ich zu finden. Auf der Homepage, die ist noch nach meinem alten Namen, aber kann man sich vielleicht besser merken als ZimmermannFranziskaHengst.com. Freue ich mich, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet.
Genau, die packen wir dann, also wäre gut, wenn du mir die Links schickst, dann packe ich sie in die Shownotes. Genau, das kriegen wir hin. So, und jetzt ist es ja, ich habe es ja schon gesagt, es gibt ja nicht das einfache Erfolgsrezept. Und irgendwie bin ich halt doch auf der Suche und wir leben ja alle unser Leben. Franziska, wenn du dein Erfolgsrezept für ein einfach erfolgreiches Leben in einen Satz packen müsstest, könntest, wie würde der Satz lauten?
Ich glaube, da würde ich auf einen Satz zurückgreifen, der nicht ursprünglich von mir kommt, sondern von einem meiner ehemaligen Chefs. Der heißt Always do the unexpected. Und ich finde, das passt das eigentlich ganz gut zusammen, nämlich immer ein bisschen anders zu denken und Dinge anders zu machen. Ich habe es angesprochen, ich mag keinen 0815-Vertrieb, ich mag auch keine 0815-Moderationen, sondern ich versuche immer meine eigene Note. Das hat mir letztlich auch zu meinem Erfolg verholfen, immer ein bisschen um die Ecke zu denken und always to the unexpected. Und das habe ich schon immer verfolgt, bevor ich meinen damaligen Chef kennengelernt habe, der diesen Satz geprägt hat, aber ich habe den für mich sozusagen adaptiert und lebe auch weiterhin danach.
Und es ist, glaube ich, auch ein guter Weg, wenn man mit den Massen läuft, läuft man halt mit den Massen. Ja. Und wenn man aus den Massen herausstechen möchte, darf man, glaube ich, irgendwie was auch mal, ob man komplett in die Gegenrichtung läuft, muss ja gar nicht. Aber wenn man so ein paar Grad anders läuft oder auch mal stehen bleibt, dann passiert zumindest mal was anderes. Ne? Und dann kann ich verstehen. Always do the unexpected. Sehr schön. So, regelmäßige Hörer wissen, dass nach der letzten Frage die allerletzte Frage kommt. Welche Frage habe ich dir noch nicht gestellt, Franziska? Was möchtest du uns noch mitgeben oder welche Frage hättest du erwartet und hast von mir noch nicht die Gelegenheit bekommen, sie uns dann auch zu beantworten?
Oh je, das ist, jetzt muss ich nachdenken. Vielleicht, was mir einfällt, manche Menschen fragen mich das oder haben das mal mitbekommen, auch auf Social Media, warum ich auch Känguru genannt werde oder auch das sprechende Känguru.
Okay, warum wirst du auch das Känguru oder das sprechende Känguru genannt?
Ja, tatsächlich ist das ein Spitzname, den mir mein Mann gegeben hat. Wir haben damals, das ist jetzt glaube ich auch schon fast 9 oder 10 Jahre her, da kam diese Känguru-Chronik raus. Das ist von so einem kleinen Künstler, also der hat Bücher geschrieben, aber wir haben es damals als Hörbücher gehört, immer wenn wir in den Urlaub gefahren sind. Und das geht tatsächlich um ein sprechendes Känguru. Das ist ein bisschen vorlaut, das ist ein bisschen fordernd, das mag gerne Schnapspralinen und ist manchmal auch ein bisschen lustig, manchmal auch ein bisschen nervig. Und mein Mann meinte, das passt ganz gut zu mir. Seitdem habe ich diesen Namen Känguru. Und spiele manchmal auch so ein bisschen damit, auch in meinen Moderationen, dass ich, also da, wo es passt, jetzt nicht, wenn ich bei irgendeinem ganz, nicht ganz steifen, aber bei Firmenveranstaltungen bin, wo man per se ist, dann mache ich das vielleicht nicht, aber wenn ich irgendwie so ein Startup-Event moderiere, dann sage ich manchmal, hey, ich bin übrigens Franziska Zimmermann, ihr könnt mich gerne auch Känguru nennen, wenn ihr euch das besser merken könnt. Und ich habe auch noch so die ein oder andere Überraschung in meinem Beutel, also das ist dann manchmal so, dass wenn es passt, bringe ich das mit ein und das bleibt halt auch im Kopf bei manchen.
Das glaube ich, ist auch ein bisschen unerwartet vielleicht. Und so ein bisschen Selbstironie macht er auch ein bisschen nahbarer, oder? Ich meine, am Ende des Tages sind wir auch alle nur Menschen und da ist ja keiner besser oder schlechter als der andere. Und wenn wir helfen, anderen Menschen helfen, über uns zu lachen, weil wir selber über uns lachen können, dann lachen sie schon mal, ne? Und vielleicht finden sie noch andere Wege. Finde ich cool. Sehr schön. Dann, liebes Känguru, würde ich doch sagen... vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Einblicke in dein einfach erfolgreiches Leben und auch weiterhin alles Gute und jetzt erstmal vielen Dank für unser Gespräch hier, was ich sehr gelungen finde.
Ja, mich hat es auch total gefreut, war ein super Gespräch. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und auf bald, würde ich sagen.
Auf bald, liebe Franziska. Ciao.
Danke.
Das war er schon wieder für heute, der Einfach Erfolgreich Podcast.